Ehrenbreitstein bei Koblenz im Jahr 1860. Ein nächtlicher Raubüberfall auf ein Wirtshaus sorgt für Entsetzen. Der Wirt wurde in seinem Bett erschlagen, die Wirtin ist gefesselt, eine große Menge Bargeld und Wertgegenstände sind verschwunden. Von den unbekannten Tätern fehlt zunächst jede Spur, aber schon bald kommen Zweifel auf, weil die Gegebenheiten am Tatort nicht so recht zu einer besonders wichtigen Zeugenaussage passen. Am Ende lichtet sich das Dickicht aus Ungereimtheiten und Täuschungsmanövern und das Schwurgericht muss in einem wahren Sensationsprozess über ein skandalöses Verbrechen entscheiden. Ihr hört? Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 6. Koblenzer Verhältnisse.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind jetzt schon bei der 6. Folge von Böses Blut, True Crime trifft Geschichte angelangt und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Wie immer geht es hier um Kriminalfälle, die sich entweder im 19. oder auch im frühen 20. Jahrhundert zugetragen haben. Vor 3 Wochen waren wir in Bayern einem Räuber auf der Spur und heute haben wir es mit einer wirklich verhängnisvollen Affäre zu tun. Wir reisen gedanklich dazu ins Jahr 1860 und an den Rhein. Bevor es aber losgeht, die üblichen Hinweise in aller Kürze. In den Shownotes unter dieser Folge findet ihr alle möglichen Wege, uns zu kontaktieren. Schreibt uns gerne oder folgt uns auf Instagram, kommentiert, liked und teilt fleißig. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, uns durch ein kostenpflichtiges Patreon-Abo finanziell zu unterstützen. Das wäre uns natürlich eine große Hilfe und ihr sichert euch dadurch auch verschiedene Vorteile. Aber vor allem geht es natürlich darum, ihr macht dadurch einfach die Produktion von Böses Blut weiterhin möglich. Erwähnen möchte ich heute auch noch unseren Newsletter, durch den wir euch alle 3 Wochen auf die Veröffentlichung der neuen Folge aufmerksam machen, aber auch andere interessante Infos rund um Böses Blut mit euch teilen. Und den Link zur Anmeldung, den findet ihr auf unserer Homepage. Außerdem könnt ihr euch wieder das Infopaper zu dieser Episode runterladen, in dem ihr alle wesentlichen Quellen findet, die wir für die Recherche genutzt haben. Und bevor es jetzt endlich losgehen kann, muss ich noch die Inhaltswarnung aussprechen. Es geht heute um einen durchaus grausam durchgeführten Mord. Ich lasse aber wie immer alle expliziten Details aus, wenn sie nichts zur Sache beitragen, aber so ganz ohne Blutvergießen wird es heute nicht gehen. Außerdem spielen die Themen Fehlgeburt, häusliche Gewalt und Alkoholismus eine Rolle. Am Rande wird auch das Thema sexueller Missbrauch angesprochen. Wenn ihr mit diesen Themen Probleme habt, verzichtet bitte lieber auf diese Folge oder hört sie euch zumindest nicht alleine an. Wie immer gilt, achtet bitte auf eure persönlichen Grenzen. Jetzt kommen wir aber zum Fall. Heute schauen wir nach Koblenz, nach den modernen Grenzen in Rheinland-Pfalz gelegen und etwas genauer gesagt, wir schauen auf den Ort Ehrenbreitstein. Dieser Ort liegt auf der rechten Rheinseite genau gegenüber von Koblenz und wer schon mal da war, erinnert sich bestimmt an die monumentale Festung dort, die für uns heute aber keine Rolle spielen wird. Seit den 1930er Jahren ist Ehrenbreitstein auch ein Ortsteil von Koblenz, aber unser Fall spielt eben im Jahr 1860, da war es noch eine selbstständige Gemeinde. Politisch, auch das ganz interessant, befinden wir uns im Königreich Preußen, dem diese Gebiete am Rhein 1815 nach dem Wiener Kongress zugefallen waren. Im Jahr 1860 hieß der König von Preußen Friedrich Wilhelm IV., der war aber so schwer erkrankt, dass er die Regierungsgeschäfte ein paar Jahre zuvor an seinen Bruder Wilhelm übertragen musste. Und diesen Wilhelm, den dürften dann doch die allermeisten von euch kennen, denn es handelt sich um keinen geringeren als den späteren Kaiser Wilhelm I., also den ersten Kaiser des Deutschen Kaiserreichs. Wir kommen später übrigens nochmal kurz auf den zu sprechen, begeben uns aber erstmal ganz weit aus der Welt der Monarchen hinaus und in bürgerlichste Gefilde, nämlich in ein Gasthaus in Ehrenbreitstein. Das bauliche Erscheinungsbild von Ehrenbreitstein und auch von Koblenz ist durch die Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs stark verändert, aber für alle Einheimischen und alle, die sich das Ganze auf einer Karte ansehen wollen, das Gasthaus, um das es geht und das für uns eine ganz große Rolle spielen wird, das befand sich grob im Bereich Hofstraße, Ecke Charlottenstraße. Der Wirt, der das Gasthaus im Jahr 1860 besaß und betrieb, hieß Johann Meder und war 41 Jahre alt. Neben der Arbeit in der Wirtschaft war er auch als Fuhrunternehmer tätig und seine Geschäfte, nach allem, was wir wissen, scheinen ganz gut gelaufen zu sein. Meder war seit 8 Jahren und in zweiter Ehe mit der 13 Jahre jüngeren Christine verheiratet, die auch aus einer Gastwirtsfamilie stammte, nämlich aus Niederlahnstein. Das liegt etwa 5 Kilometer südlich von Ehrenbreitstein. Kinder aus der ersten Ehe ihres Mannes gab es nicht, aber Christine hatte vor 4 Jahren eine Tochter zur Welt gebracht und war jetzt wieder schwanger. Außer der Familie Meder selbst, also der Kernfamilie, lebte noch Gesinde mit im Wirtshaus. Dabei handelte es sich um 3 Knechte und 3 Mägde. Am Abend des 24. Februar 1860 zogen sich die 9 Bewohner des Hauses in ihre Schlafkammern zurück. Man war unter sich, denn der letzte Gast war schon nach Hause gegangen und die Fremdenzimmer waren in dieser Nacht nicht belegt. Die Ruhe währte aber nur bis in die frühen Morgenstunden. Gegen 2 Uhr früh waren im Haus die lauten Hilfeschreie der Christine Meder zu hören. Die Knechte sprangen aus ihren Betten und eilten ein Stockwerk hinunter. Im Schlafzimmer des Ehepaares fanden sie eine grausige Szene vor. Johann Meder lag tot in seinem blutdurchtränkten Bett. Auch die dahinterliegende Wand und der Fußboden waren blutbedeckt. Der Leichnam wies schwerste Kopfverletzungen auf. Die rechte Hälfte seines Kopfes war derart zugerichtet worden, dass keine Züge eines menschlichen Gesichts mehr zu erkennen waren. Bei der späteren Leichenschau hatten die Gerichtsärzte Probleme, die Anzahl der Schläge zu zählen, die Meder getroffen hatten. Sie glaubten aber mindestens 11 einzelne Wunden unterscheiden zu können. Die Tatwaffe, eine schwere Axt mit blutigem Stiel, lehnte am Bett der Ehefrau. Die 28-jährige Christine Meder war hingegen unverletzt. Sie wurde in einer Ecke des Raums hinter der Tür stehend angetroffen, nur mit einem Nachthemd bekleidet, an Händen und Beinen gefesselt. Ihre Kleidung wies keine Blutspuren auf, wohl aber ihre nackten Füße. Anscheinend, so die erste Vermutung, war sie durch die Blutlache am Fußboden gegangen oder wegen der Fesselung eher getippelt. Die Knechte befreiten natürlich ihre Dienstherrin aus ihrer misslichen Lage und holten schnell Hilfe herbei. Die gerichtliche Besichtigung des Tatorts ergab, dass der oder die Täter 250 Taler und die Taschenuhr des Opfers geraubt hatten. Im Wirtshaussaal wurden Blutspuren festgestellt. Die Täter hatten wohl den Fluchtweg durch diesen Raum gewählt, aber interessant, die wertvollen Gold- und Silberstücke zurückgelassen, die sich dort befanden. Die wichtigste Zeugin in diesem Fall war natürlich Christine Meder, deren umfängliche Aussage wir uns anhören sollten. Allerdings kurz mit dem Hinweis versehen, der Text, den ihr gleich hören werdet, der ist nach der Literatur zitiert, nicht nach originalen Gerichtsakten. Und ich habe wie immer auch ein bisschen daran gearbeitet, ihn überarbeitet und gekürzt, ohne natürlich den Sinn zu verändern. Und es gilt übrigens auch für alle anderen Zitate, die ihr später noch in dieser Folge hören werdet. Aber jetzt hören wir rein, was hat uns Christine Meder zu sagen?
Als wir uns am Abend des 24. Februar zu Bett gelegt hatten, hörten wir an der Haustür klopfen. 2 Männer riefen »Meder« und begehrten Einlass. Mein Mann stand auf, zündete eine Kerze an, öffnete die Tür und führte die beiden Fremden auf das Fremdenzimmer im Hinterhaus. Er kehrte in das Schlafzimmer zurück und sagte mir, die Männer hätten angegeben, sie wären spät mit der Eisenbahn gekommen und wollten nicht mehr essen, sondern gleich schlafen. Er habe sie deshalb gleich auf ihr Zimmer gebracht. Über diesem Gespräche schliefen wir ein. Gegen 11 Uhr wachte ich durch das Geräusch eines heftigen Schlags auf. Ich sah zwei mir unbekannte Männer im Schlafzimmer und schrie laut. Der eine der beiden Fremden, ein kleiner Mann mit blondem Backenbart, sprang sofort auf mich zu, riss mir das Kopftuch herunter, stopfte es mir in den Mund und band mir Hände und Füße, sodass ich keinen Laut von mir geben und mich nicht rühren konnte. Der andere, ein etwas größerer Mann, schlug mit voller Kraft, ich glaube mit einem Stock, auf meinen Mann los, bis dieser sich nicht mehr bewegte. Da nahmen sie mir das Tuch wieder aus dem Mund und frugen mich, wo unser Geld, unser Gold und Silber und die Uhr meines Mannes wäre. Ich beantwortete in meiner Todesangst alle ihre Fragen der Wahrheit gemäß. Dann stopften sie mir das Tuch wieder in den Mund, sodass ich nicht um Hilfe rufen konnte.
In der Aussage folgt jetzt eine kleine Passage über den Raubzug der beiden Fremden durch das Haus und auch über ihre Flucht. Und dann setzt Christine Meder wie folgt fort.
Kaum hatten sie das Haus verlassen, da hörte ich den Gießener Postwagen, welcher gegen 11 Uhr ankommen soll, vorbeifahren. Ich zitterte am ganzen Leibe. Es wurde mir plötzlich schwarz vor den Augen. Ich fiel in Ohnmacht und habe gewiss 2 Stunden dagelegen. Als ich wieder zu mir kam, nahm mir mein Töchterchen, welches jetzt erst aufwachte, das Tuch aus dem Munde. Ich rief um Hilfe. Als die Knechte mit Licht kamen, sah ich, dass mein Mann, den ich bis dahin nur für betäubt gehalten hatte, tot war.
Ja, soweit mal der Auszug aus der Aussage der Christine Meder. Sie machte außerdem natürlich auch noch genauere Angaben zu den beiden Tätern, wie die aussahen, und nach denen wurde dann in den kommenden Tagen auch intensiv gefahndet. Aber es gab auch sehr bald Hinweise, die auf einen Verdächtigen aus dem Umfeld der Familie hindeuteten. Gleich 2 Zeugen meldeten sich proaktiv bei der Polizei und brachten einen Mann namens Josef Keller ins Spiel, der als Privatlehrer in Koblenz arbeitete. Keller, so die Zeugen, hatte in den letzten Monaten einen auffällig engen Kontakt zu Christine Meder gehabt und es wurde gemunkelt, dass er vielleicht ihr Geliebter sei. Die Polizei nahm diese Hinweise durchaus ernst und führte schon am Tag nach der Tat eine Hausdurchsuchung bei Keller durch. Dabei wurde unter anderem ein Notizbuch sichergestellt, aus dem hervorging, dass Christine Meder dem Verdächtigen in den letzten Monaten immer mal wieder Geld geliehen oder vielleicht sogar geschenkt hatte. Im Ganzen ging es da um rund 100 Taler. Als Keller darauf angesprochen wurde, bestritt er die Geldzuwendung. Die Polizei habe die Einträge im Notizbuch einfach falsch verstanden. Aber natürlich wurde auch Christine Meder dazu befragt, die genau das Gegenteil aussagte und bestätigte, Keller das Geld geliehen zu haben. Und mit diesen widersprüchlichen Aussagen verstärkte sich der erste Verdacht, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Außerdem wurden bei Josef Keller auch noch 20 Taler in bar gefunden und es war schon ziemlich viel Geld für einen angeblich mittellosen Lehrer. Und schlimmer noch, Keller versuchte, 2 Zeugen zu einer Falschaussage zu bewegen, um die Herkunft dieses Geldes zu verschleiern, aber die beiden spielten nicht mit und auch dieses verdächtige Verhalten wurde der Polizei bekannt. Der Lehrer wurde in den folgenden Tagen auf Schritt und Tritt beobachtet und als er sich dann am 29. Februar auf den Bahnhof von Koblenz begab, wohl um die Stadt zu verlassen, griff die Polizei zu und nahm ihn fest. Und ja, ihr habt richtig gehört, der 29. Februar, denn 1860 war ein Schaltjahr. Gut, für uns ist es jetzt natürlich höchste Zeit, sich diesen verdächtigen Lehrer etwas genauer anzusehen. Der Josef Keller kam am 16. April 1830 am Ufer des Bodensees zur Welt, genauer gesagt in Allmannsdorf, einem Dorf, das heute politisch zu Konstanz gehört. Sein Vater hieß Wendelin Keller und war dort auch schon als Lehrer tätig. Als seine Mutter starb, war Josef knapp 10 Jahre alt. Der Vater heheiratete dann erneut und starb 6 Jahre später. Josef stand also mit 16 Jahren als Vollwaise da. Nach der eigenen Schulzeit trat er quasi in die Fußstapfen des Vaters. Er besuchte ein Lehrerseminar, in dem in der damaligen Zeit Männer für den Schuldienst ausgebildet wurden. Von 1848 bis 1857 arbeitete er als Lehrer, zum Teil in öffentlichen Schulen, also Volksschulen, zum Teil aber wohl auch als Privatlehrer bei wohlhabenden Familien. In diesem Zeitraum scheint er gleich mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten zu sein. Die Quellen sind an dieser Stelle nicht so ganz aussagekräftig, aber zwischen den Zeilen kann man vermuten, dass es sich da einerseits um Eigentumsdelikte handelte und andererseits soll es an zwei Schulstellen, ich zitiere, zu allerhand Unzüchtigkeiten mit den Schulkindern gekommen sein. Was damals genau vorgefallen ist und ob es sich nach dem also heutigen Rechtsverständnis um sexuellen Missbrauch handelte, das konnte ich leider nicht klären. Einigermaßen gesichert ist aber, dass Keller 1851 in diesem Kontext seine Stelle in Kluftern am Bodensee verlor und auch mit 8 Tagen Gefängnis bestraft wurde. Später war er aber wieder in seinem Beruf tätig, bis 1857. Da hängte er den Lehrerberuf dann fürs Erste an den Nagel und er betätigte sich in den folgenden Jahren als Handlungsgehilfe, also als so eine Art Angestellter im kaufmännischen Bereich. 2 Jahre später kehrte er dann aber wieder zum alten Beruf zurück und fand eine Stelle an einer Privatschule in Koblenz. Sein Schulleiter beurteilte seine Arbeit übrigens sehr positiv und betonte, dass Josef Keller bei den Schülern außerordentlich beliebt gewesen sei. Und außerordentlich beliebt war Keller wohl auch bei den Frauen. Er wird als gut aussehend, als klug, musikalisch begabt und als weltgewandt beschrieben. Aber er scheint auch ein ziemlicher Angeber gewesen zu sein. Am Wirtshaustisch prahlte er mit seinen sexuellen Abenteuern. Unter anderem behauptete er, als Privatlehrer in einem gräflichen Haus gearbeitet und ein Verhältnis mit der Gräfin gehabt zu haben. Er sei sogar der leibliche Vater mehrerer kleiner Grafen. Freunde, Kollegen und Trinkkumpane hielten diese Geschichte für Geschwätz und Prahlerei. Sie verpassten ihm deswegen den Spitznamen Graf Keller. Andererseits wurden später bei der Hausdurchsuchung auch Liebesbriefe einer ehemaligen Schülerin bei ihm gefunden. Sicher nachgewiesen ist eine Verlobung, die Keller in Wiesbaden und kurz vor seinem Umzug nach Koblenz einging. Auch nach dem Ortswechsel blieb er im brieflichen Kontakt mit seiner Braut und besuchte sie mindestens einmal in Wiesbaden. Allerdings, nach etwa einem halben Jahr bemerkte die Verlobte, dass sich das Verhältnis merklich abgekühlt hatte. Sie bot Keller die Auflösung der Verlobung an und er stimmte dem auch zu. Die Sache blieb aber nicht ohne Folgen, die junge Frau war nämlich bereits schwanger und brachte einige Zeit darauf ein uneheliches Kind zur Welt. Dieser Bruch mit der Verlobten, ihr ahnt es vielleicht schon, hing mit einer neuen Bekanntschaft Kellers zusammen, nämlich der Bekanntschaft mit Christine Meder. Fatalerweise war es Christines Ehemann Johann Meder, also unser Mordopfer, der diese Bekanntschaft ursprünglich gestiftet hatte. Josef Keller wohnte in Koblenz zunächst im Haushalt seines Vorgesetzten, also des Schulleiters der Privatschule. Nach 4 Monaten entschied er sich aber umzuziehen und nahm sich ein Zimmer in einem Koblenzer Wirtshaus in der Nähe des Rheinhafens. Und in gerade diesem Wirtshaus hatte auch Johann Meder öfter geschäftlich zu tun mit seinem Fuhrunternehmen. Die Männer lernten sich also kennen und schätzen. Meder mochte den aufgeweckten jungen Mann, Keller hingegen freute sich über einen wohlhabenden Freund, der nach einem feuchtfröhlichen Abend gerne auch mal die Rechnung übernahm. Ja, und so dauerte es dann auch nicht lange, bis Keller auch mal in Meders Wirtshaus in Ehrenbreitstein eingeladen wurde und dorthin ging. Dass er dort bald zum Stammgast wurde, lag ganz offensichtlich an der Wirtin und ich zitiere hier mal einen schönen Satz. Keller und Frau Meder machten gleich bei der ersten Begegnung Eindruck aufeinander und Keller entschloss sich sofort, diese neue Bekanntschaft zu kultivieren. Das ist ein ganz wunderbares Zitat, finde ich. Ja, und diese kultivierte Bekanntschaft zwischen den beiden fiel durchaus auch anderen Gästen und Hausangestellten auf, denn mal saßen die beiden unanständig dicht nebeneinander auf dem Sofa oder hielten sogar Händchen. Mal zwinkerten sie sich zu, mal unterhielten sie sich lange allein vor der Tür. Im Mederschen Gasthaus, das finde ich ganz spannend, wurde damals offenbar sehr viel und gerne Domino gespielt. Und wenn Keller an einer Domino-Partie teilnahm, dann lehnte sich die Wirtin auffällig anschmiegsam über seine Schulter, um den Spielverlauf verfolgen zu können, und freute sich besonders, wenn Keller gewann. Also kurz gesagt, Josef Keller war zumindest der Schwarm der Gastwirtin geworden. Wir müssen uns jetzt auch mal den Lebensweg und die ehelichen Verhältnisse der Christine Meder ansehen. Christine Meder kam 1831 in Niederlahnstein als Tochter des Wirtes Johann Erkert und seiner Frau Christine zur Welt. Sie wird als eine zarte, eher schwächliche, kränkliche Frau beschrieben und soll in der Jugend an epileptischen Anfällen gelitten haben. Als junge Frau verliebte sie sich in einen Mann, den sie auch ganz gerne geheiratet hätte, aber die katholischen Eltern ließen die Verbindung nicht zu, weil der Geliebte Protestant war. Stattdessen arrangierten sie die Ehe mit dem verwitweten Johann Meder, die 1852 geschlossen wurde. Christine war da knapp 21 Jahre alt, der Bräutigam 34. Zu Beginn soll Meder sich sehr bemüht haben, die Zuneigung seiner Frau zu gewinnen, aber es traten schon bald Konflikte auf. Anscheinend war Christine Meder der Arbeitsbelastung und den Anforderungen, die ein Leben als Wirtin mit sich brachte, nicht gewachsen, und ihr Ehemann reagierte darauf aggressiv, aufbrausend und teils mit Gewalt. 1855, so heißt es jedenfalls, begann Christine Meder bereits eine andere Affäre mit einem Offizier, und angeblich war auch ihre vorhin schon erwähnte Tochter kein leibliches Kind ihres Ehemanns, sondern stammte eben aus dieser Beziehung. Aber auch Johann Meder, auch das wird nur so am Rande erwähnt, soll es mit der ehelichen Treue nicht ganz so genau genommen haben. Außerdem neigte er immer mehr zum Alkohol und misshandelte seine Frau, wenn er dann schwer betrunken nach Hause kam. Und in diese furchtbar eskalierende Ehekrise hinein trat nun also der charmante Herr Lehrer Keller. Und mit dem blieb es auch nicht lange beim Händchenhalten auf dem Sofa. Wir kommen gleich noch genauer auf den Fortgang dieser Affäre zu sprechen. Aber lasst uns jetzt erst noch mal kurz nach vorn gucken, wie es nämlich mit Christine Meder nach der Ermordung ihres Mannes weiterging. Ich hatte es vorhin ja schon kurz erwähnt, Christine erwartete zum Zeitpunkt der Ereignisse ein zweites Kind. Sie war etwa im dritten Monat schwanger, und es ist übrigens mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass unser Josef Keller, also der Lehrer, der Vater dieses ungeborenen Kindes war. Am Morgen nach der Mordnacht setzten bei Christine Meder vorzeitige Wehen ein, und sie wurde dann in das benachbarte Haus einer Schwägerin gebracht und dort medizinisch versorgt. 12 Tage später aber erlitt sie dort eine Fehlgeburt, und in den folgenden Wochen blieb ihr Gesundheitszustand kritisch. Zugleich wurden auch die Ermittlungen fortgeführt. Nach der Verhaftung des Josef Keller und den Hinweisen auf die Affäre drängte sich die Frage auf, ob auch Christine Meder in die Ermordung ihres Mannes verwickelt war. Die Situation am Tatort und die ersten Aussagen Meders, die wir ja vorhin gehört haben, wiesen einige Unstimmigkeiten auf. Ein paar Beispiele. Die Axt, also die Tatwaffe, und die Seile, mit denen Frau Meder gefesselt worden war, stammten aus dem eigenen Haushalt. Diese Räuber hätten also ihr Handwerkszeug nicht mitgebracht, sondern einfach gehofft, die nötigen Sachen vor Ort zu finden. Und gerade die Axt wurde an einem ziemlich versteckten Platz in der Küche aufbewahrt, fiel einem Fremden also sicher nicht einfach im Vorbeigehen ins Auge. Und dann war die Sache mit der Fesselung der Frau Meder. Die Täter hatten es offensichtlich sehr gut mit ihr gemeint und sie so locker gefesselt, dass an Armen und Beinen kaum Spuren zurückblieben. Christine Meder sagte aus, dass sie erst um Hilfe rufen konnte, nachdem ihre kleine Tochter das Tuch aus dem Mund genommen hatte. Aber das war offensichtlich Quatsch, denn ihre Hände waren einfach lose vor ihrem Körper zusammengebunden worden und sie hätte das Tuch problemlos selbst aus dem Mund ziehen können. Ja, und schließlich gab es im Wirtshaussaal blutige Abdrücke eines nackten Fußes. Waren die Räuber also barfuß unterwegs? Oder stammten diese Abdrücke nicht eher von Christine Meder, die ja mit blutigen Fußsohlen aufgefunden wurde? Und falls ja, wie war sie gefesselt vom Schlafzimmer in den Saal und wieder zurückgekommen. Also kurz gesagt, es ergaben sich immer mehr Anhaltspunkte, dass auch Christine Meder mit der Ermordung ihres Mannes zu tun hatte. Knapp 4 Wochen nach der Tat wurde sie in ihrem Krankenquartier unter Aufsicht gestellt und dann am 20. April 1860 erfolgte ihre formale Verhaftung. Von da an war es dann auch nicht mehr weit bis zum Geständnis und wir können uns in diesem Fall die Entwicklung ganz gut ansehen. Am 26. April leugnete Christine Meder noch jede Tatbeteiligung.
Ich habe kein Interesse gehabt, meinen Mann zu verlieren. Im Gegenteil bin ich durch seinen Tod eine arme Frau geworden. Ich werde doch nicht den Tod meines Mannes verursacht haben, wo ich mit dem zweiten Kinde schwanger ging.
Einen Tag später griffen die Beamten zu einer damals üblichen Methode der Konfrontation. Keller und Meder, die sich seit der Tat nicht mehr gesehen hatten, wurden einander gegenübergestellt und gemeinsam vernommen. Josef Keller gab jetzt zu, eine sexuelle Beziehung mit Christine Meder unterhalten zu haben. Die bat hingegen Keller, es zu sagen, wenn er denn irgendetwas über die Tat wisse. Die Beamten beobachteten dabei, dass Josef Keller seiner Mitverdächtigen ein heimliches Zeichen gab. Erst legte er sich den Zeigefinger auf den Mund, dann fuhr er damit seinen Hals entlang. Und es sollte natürlich heißen, halt deinen Mund, es geht um den Kopf, es geht um Leben und Tod. Noch einen Tag später kam ein erster Durchbruch. Am Ende einer Einzelvernehmung erklärte Christine Meder gegenüber dem Untersuchungsrichter:
Ich kann sie nicht länger hintergehen. Es will mir das Herz brechen. Der Keller hat's getan. Als ich des Nachts wach wurde, ich bringe mein Lebtag das Bild nicht aus dem Kopfe, da sah ich den Keller auf meinen Mann schlagen.
Sofort wurde Josef Keller vorgeführt und mit diesem Vorwurf konfrontiert. Nach einigem Zögern und einer einstündigen Bedenkzeit rang er sich jetzt ein Geständnis ab und er gab zu, Johann Meder mit Axthieben getötet zu haben. Allerdings erst nach mehrfachen Aufforderungen durch Christine Meder. Und schließlich legte auch diese am folgenden Tag ein Geständnis ab.
Ich will es bekennen. Ich habe den Tod meines Mannes mit dem Keller verabredet und bin schuld an dem Tode. Wenn ich bisher mit der Wahrheit zurückgehalten habe, so habe ich es für mein Kind getan. Wenn ich es auf der Zunge hatte zu gestehen, dachte ich an mein Kind.
Damit waren dann also die Grundzüge des Tathergangs offenbar. In weiteren Vernehmungen und später dann beim Prozess kamen noch weitere Details über den Verlauf der Liebesbeziehung und auch die Entstehung der Mordpläne heraus. Und dabei sollte man sich nochmal vor Augen halten, dass es sich hier jetzt nicht um eine ganz langfristige Affäre handelte. Denn Josef Keller und Christine Meder hatten sich im Oktober 1859 kennengelernt und der Mord war dann am 25. Februar des Folgejahres. Die beiden waren also allerhöchstens 5 Monate lang ein Liebespaar. Eine zentrale Frage, die sich bei den Ermittlungen und im Prozess immer wieder stellte, war: Wer von den beiden war denn jetzt die treibende Kraft und wer war eher der Mitläufer oder eben die Mitläuferin? Und dabei versuchten Meder und Keller eigentlich durchgängig, die Führungsrolle von sich zu weisen und dem jeweils anderen zuzuweisen. Das fing schon bei der Anbahnung der Affäre an, also wer hatte hier wen verführt? Und das ist so beispielhaft, dass wir hier noch ein letztes Mal in Aussagen hineinhören wollen, dieses Mal quasi gegensätzliche Aussagen und wir fangen diesmal an mit Josef Keller.
Nachdem ich einige Mal im Mederschen Hause gewesen war, gab mir Frau Meder zu verstehen, dass sie Interesse an mir nehme. Beim 3. Besuch schon hat sie beim Abschied meine Hand an ihre linke Brust gedrückt. Sie frug mich, ob ich nicht öfter Ausflüge machte und lud mich ein, sie einmal nach Lahnstein zu begleiten. Ich willigte ein. Schon auf diesem Wege machte sie mir zutrauliche Eröffnungen. Sie habe ohne Liebe, gegen ihre Neigung geheiratet. Ihr Mann misshandle sie oft auf rohe Weise. Sie habe Zutrauen zu mir, weil ich Ähnlichkeiten mit ihrem früheren Geliebten hätte. Als wir nahe vor Lahnstein angekommen waren, führte mich Frau Meder von der Chaussee ab, auf einen nach dem Kirchhof zugehenden Seitenweg, und gab mir deutlich zu verstehen, dass sie mir jede Gunstbezeigung zu gewähren bereit sei.
Und jetzt zum Vergleich die Perspektive von Christine Meder. Wir setzen diesmal kurz nach der ersten Begegnung ein. Christine Meder war zu diesem Zeitpunkt krank und Keller suchte sie deshalb in ihrem Schlafzimmer auf.
Beim Fortgehen legte er mir einen Brief auf das Bett. Darin stand, dass ich der Grund sei, weshalb er so oft käme. Und noch manches andere, was ich nicht ausdrücken kann. Als ich wieder gesund geworden war, hat Keller in Abwesenheit meines Mannes eines Abends bis 11 Uhr bei mir verweilt, mir viel zugetrunken und mich so lange betört, bis ich mich ihm hingab. Hiervon bin ich schwanger geworden. Einige Zeit nachher ist Keller wieder zu mir gekommen und hat mich bereden wollen, mit ihm nach Amerika zu gehen. Ich lehnte dies ab. Keller wollte dann die Nacht bei mir bleiben, was ich ihm aber mit der Bemerkung verweigerte, dass ich ihm schon das erste Mal nicht so leicht eingewilligt haben würde, wenn er mich nicht betrunken gemacht hätte.
Ja, und so geht es mit den Schuldzuweisungen immer weiter, besonders natürlich auch bei der Frage, wer die Idee ins Spiel brachte, Johann Meder aus der Welt zu schaffen. Offensichtlich gab es da schon ein paar mehr oder minder ambitionierte Anläufe und Pläne mit flüssigen und gasförmigen Giften. Christine Meder behauptete später, Keller habe sie zum Mord gedrängt und ihr die Mittel dazu verschafft. Sie habe sie aber nicht benutzt. Und das Gegenstück ist natürlich Josef Keller. Er berichtete, dass ihn die Meder immer wieder gedrängt habe, ihr dieses oder jenes Gift zu besorgen. Er habe ihr aber immer nur Mittel verschafft, von denen er glaubte, dass sie untauglich und ungefährlich seien, einfach damit seine Geliebte Ruhe gab. Einigermaßen gesichert ist, dass sich die Lage im Januar und Februar 1860 weiter zuspitzte. Der gehörnte Johann Meder erkannte irgendwann, dass Josef Keller mehr als nur ein vertrauter Freund oder Bekannter seiner Frau war und warf ihn aus seinem Wirtshaus. Die Liebenden schrieben sich nun Briefe. Außerdem besuchte Keller seine Christine, wenn der Ehemann aus dem Haus war. Aber auch das bekam der eifersüchtige Gatte schnell mit. Die Streitereien und auch die Gewalttätigkeiten gegen seine Frau wurden immer häufiger und schlimmer. Bei mehreren Gelegenheiten soll er gedroht haben, sie und Keller umzubringen. Andererseits tauchte bei Meder und Keller in dieser Zeit der Gedanke auf, es vielleicht einfach mit roher Gewalt statt mit Giften zu versuchen. Wir müssen die Eskalation jetzt nicht in allen Details betrachten und durchspielen, zumal sich eben fast immer widersprüchliche Aussagen gegenüberstehen. Stattdessen will ich beispielhaft beim Koblenzer Karneval von 1860 einsetzen, um unsere Geschichte zu Ende zu erzählen. Und das ist quasi die letzte Stufe der Eskalation. Der Rosenmontag fiel in diesem Jahr auf den 19. Februar. Wir sind also keine Woche mehr vom Mord in Ehrenbreitstein entfernt. Einerseits erfahren wir, dass Johann Meder wohl ein begeisterter Karnevalist war und oft schwer betrunken, aber dann eben auch aggressiv und gewalttätig nach Hause kam. Manchmal musste er sogar von Freunden nach Hause getragen werden. Und andererseits heckten seine Frau und Josef Keller just in diesen tollen Tagen neue Mordpläne aus. Zuletzt war ein Versuch gescheitert, Johann Meder mit Chloroform aus der Welt zu schaffen. In den Verhören haben wir wieder das gewohnte Spiel. Keller sagt, er sei von der Geliebten gedrängt worden und habe geglaubt, dass das Chloroform nicht wirke. Und sie sagt, Keller habe ihr das Chloroform zwar aufgedrängt, sie habe es aber erst gar nicht benutzt, sondern direkt in den Rhein geworfen. Als nächstes kam dann wohl die Idee auf, Gift im Ausland zu besorgen, um die strenge Apothekenaufsicht in Preußen zu umgehen. Keller sollte am Rosenmontag mit einem Zug in die Schweiz fahren und erhielt auch 15 Taler für den tödlichen Einkauf. Statt aber diesen Auftrag auszuführen, stürzte er sich in den Koblenzer Karnevalstrubel. Statt abzureisen, ging er am Abend mit einer jungen Frau auf den Maskenball, auf dem er dann durch einen dummen Zufall auf Christine Meder traf, die ihn trotz seiner Verkleidung erkannte. Es kam zu einem kurzen Streit, wobei der Inhalt wieder von beiden Angeklagten unterschiedlich dargestellt wird. Meders Version: Keller habe ihr vorgeworfen, dass sie ihm die 15 Taler zu spät geschickt habe, sodass er den Zug nicht mehr erreicht hatte. Und Kellers Version: Meder habe ihm vorgeworfen, dass er entgegen der Verabredung nicht abgereist sei. Pikante Notiz am Rande: Die Nacht verbrachte Josef Keller mit seiner Ballbegleitung, also dieser anderen Frau, in einem Fremdenzimmer. Am nächsten Tag, also dem Faschingsdienstag, begegneten sich Keller und Frau Meder schon wieder auf einem Ball. Von diesem Treffen erfuhr nun wiederum Johann Meder am Abend, der natürlich stark alkoholisiert war, ausrastete und in der Stadt nach Keller suchte, um ihm eine Abreibung zu verpassen. Anscheinend hat er ihn auch irgendwie in einem Wirtshaus gefunden und er soll einen Stuhl nach dem Nebenbuhler geworfen haben. Noch einen Tag später, wir sind jetzt am Aschermittwoch, unternahm Johann Meder einen Ausflug und kaum war er aus dem Haus, da erschien natürlich Josef Keller, der fast den ganzen Tag mit Christine in Ehrenbreitstein verbrachte. Nach seiner Heimkehr erfuhr Johann Meder vom Besuch von Keller und misshandelte seine Frau wirklich schwer. Die Rede ist hier von einem Fußtritt, durch den sie hart gegen einen Ofen geschleudert wurde und mehr noch, Johann Meder drohte jetzt, wenn ihr Kind bei der Geburt Josef Keller ähnlich sehen würde, dann werde er sie alle drei erstechen, Christine, Josef Keller und das Kind. Christine Meder berichtete Josef Keller per Brief von diesen schlimmen Ereignissen. Und drei Tage später kam es dann tatsächlich zum Mord. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, in den späteren Aussagen beschuldigten sie sich wieder gegenseitig, die treibende Kraft hinter der Bluttat gewesen zu sein. Beide sagten aus, dass sie den oder die andere bis zuletzt abhalten wollte oder zumindest nicht glaubten, dass es wirklich zum Äußersten kommen werde. Ziemlich unstrittig ist aber, dass Christine Meder am Abend eine Hintertüre ihres Hauses offen stehen ließ, sodass Josef Keller verkleidet und mit einem falschen Bart ungehindert ins Schlafzimmer vordringen konnte. Außerdem ist aber auch klar, dass Keller der eigentliche Täter war, der Johann Meder mit mindestens 11 Axthieben tötete. Der Prozess begann am 5. September 1860 vor dem Schwurgericht Neuwied. Der Andrang des Publikums war gewaltig. Angeblich war vor allem die Damenwelt sehr zahlreich vertreten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarteten sich einerseits wohl einen spannenden Kriminalfall, andererseits war hier neben Crime halt auch ganz schön viel Sex dabei. Und dann auch noch die sehr interessanten Angeklagten. Das waren eben mal keine armen Schlucker, die wegen ein paar Gulden einen Reisegefährten erschlagen hatten, sondern eine wohlhabende Gastwirtswitwe und ein Privatlehrer, die beide auch noch bildschön waren. Selbst in der halbwegs seriösen Presse wurde das, ich zitiere, ungemein vorteilhafte Äußere der beiden betont. Ihr könnt euch dazu übrigens auch ein eigenes Bild machen. Es gibt nämlich Porträts von den beiden und die habe ich euch im Infopaper verlinkt. Schreibt uns doch einfach mal, ob ihr die beiden auch so schön fandet wie die Presse damals. Nach Eröffnung der Verhandlung erklärte sich Keller bedingt schuldig, stritt aber ab, mit Überlegung gehandelt zu haben, was damals das entscheidende Mordmerkmal war. Christine Meder erklärte sich für unschuldig im Sinne der Anklage. Wir werden uns den Prozess jetzt nicht in allen Einzelheiten anschauen. Ihr habt ja ganz viel auch schon über die Beweismittel und so weiter gehört. Aber es lässt sich sagen, dass das Gericht viel Zeit und Mühe aufwandte, um zu einem gerechten Urteil zu kommen. Allein die Befragung der Angeklagten nahm 3 Verhandlungstage in Anspruch. Beide blieben im Wesentlichen bei ihren früheren Aussagen. Anschließend wurden dann mehr als 60 Zeugen und Zeuginnen und mehrere Sachverständige gehört. Direkte Augenzeugen gab es ja nicht, aber man befragte zum Beispiel das Hauspersonal der Familie Meder und Beamte, die in diesem Fall ermittelt hatten. Zum Teil ging es auch um die Vorgeschichte der Tat, also Leute, die etwas zu den ehelichen Konflikten zwischen Johann Christine Meder sagen konnten oder etwas über die Affäre mit Josef Keller wussten. Ein Buchhändler, fand ich jetzt ein etwas kurioses Beispiel, legte als Zeuge der Verteidigung ein schriftliches Zeugnis darüber ab, wann er Josef Keller ein Buch mit dem Titel »Chemie für Laien« verkauft hatte. Es sollte damit nachgewiesen werden, dass er es schon vor der Bekanntschaft mit Christine Meder erworben hatte, es also nicht gekauft hatte, um die Giftmordanschläge vorbereiten zu können. Zwischenzeitlich kam es zu sehr emotionalen Szenen im Gerichtssaal. Einmal fiel Christine Meder in Ohnmacht, Einmal brach Josef Keller in Tränen aus, als seine frühere Verlobte aus Wiesbaden in den Zeugenstand gerufen wurde. Und ja, alles in allem kann man sicherlich sagen, dass es wirklich ein Sensationsprozess war, der die Erwartungen des Publikums nicht enttäuschte. Am 15. September, nach 10 Verhandlungstagen, zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Ich habe ja schon bei einer anderen Gelegenheit erklärt, wie so ein Schwurgericht funktionierte und arbeitete, aber hier nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Die Rechtsfindung wird in 2 Phasen aufgeteilt. Erst sind die Geschworenen dran, die nur über die Frage schuldig oder unschuldig entscheiden, und dann kommen die Berufsrichter, die die Strafe entscheiden. Im Fall von Keller und Meder war es jetzt so, dass Keller wegen Mordes und Meder wegen Teilnahme an diesem Verbrechen angeklagt waren, basierend auf dem preußischen Strafgesetzbuch von 1851. Auf Mord stand laut § 175, wenig überraschend, die Todesstrafe, und bei Teilnahme, heißt es in diesem Gesetz, ist dasselbe Strafgesetz anzuwenden, welches auf den Täter Anwendung findet. Also sind wir wieder bei diesem Paragraph 175 und wieder bei der Todesstrafe. Also es gab da noch die Möglichkeit eines minderschweren Falles, lasse ich jetzt weg, spielt in unserem Fall nämlich keine Rolle. Bei der Höchststrafe kam diese Aufteilung zwischen Geschworenen und Berufsrichtern etwas ins Wanken. Denn wenn die Geschworenen die Angeklagten für schuldig hielten, setzten sie damit fast automatisch das Strafmaß, nämlich die Todesstrafe, fest, weil es im Gesetz halt keinen Strafrahmen und damit auch keine Alternative dazu gab und die Berufsrichter nur diese Strafe verhängen konnten. Es gab aber eine Möglichkeit, mit der die Geschworenen dann eben doch noch Einfluss nehmen konnten, zwar nicht auf das Urteil, aber auf die Vollstreckung. Sie konnten die Verurteilten der Gnade des Königs empfehlen und den Monarchen bitten, die Todesstrafe in eine lebenslange Zuchthausstrafe umzuwandeln. Ja, und genauso kam es bei Josef Keller und Christine Meder. Die Geschworenen kehrten um 19 Uhr nach 5-stündiger Beratung in den Saal zurück und sprachen beide Angeklagte schuldig. Sie empfahlen sie aber auch beide der Gnade, nicht des Königs, der war ja krank, ihr erinnert euch, sondern der Gnade des Prinzregenten Wilhelm, der ihn vertrat. Das Gericht verurteilte beide zum Tode und der Prozess war damit beendet. Wie groß das Aufsehen war, das der Prozess Meder-Keller erregte, lässt sich übrigens auch daran erkennen, dass kurz nach dem Urteil Flugblätter auf den Markt kamen, auf denen man den Verlauf des Falles nochmal grob nachlesen konnte. Die enthielten auch ein Lied oder ein Gedicht, aus dem wir uns ein paar Strophen anhören sollten. Es bezieht sich vor allem auf Josef Keller.
Keinen Wurm konnte er zertreten, konnte niemals grausam sein, konnte fromm und herzlich beten, als er noch von Wollust rein. Ja, der böse Geist, er legte Unkraut ihm ins treue Herz, so, dass er die Tat vollbrachte, jetzt zu seinem größten Schmerz. Drum, ihr Freunde und ihr Kinder, die er liebte herzlich treu, betet für den armen Sünder, dass der Herr ihm gnädig sei. Denn er hat die Schuld bekennet, reuig sagte er es aus, durch Verführung, wie er es nennet, übte er den Mord im Haus. Ach, ihr Frauen und ihr Männer, die ihr heimlich Sünde tut, nehmt ein Beispiel an dem Keller, seht, wie nie das Böse ruht, flieht den Reiz der schönen Frauen, die euch zu umgarnen drohen, denn man kann nicht immer trauen, und Verzweiflung ist der Lohn.
Ich wollte euch diesen Text auch deshalb hören lassen, weil er sich nochmal mit der Frage befasst, wer jetzt eigentlich die Triebfeder hinter dem Verbrechen war. Das Gedicht spiegelt nämlich ziemlich deutlich die öffentliche oder zumindest die veröffentlichte Meinung der Zeit wider. In vielen Texten, die sich mit dem Fall befassen, wird Christine Meder als die Verführerin und Anstifterin dargestellt. Also die sündige und manipulative Frau, die den armen, armen Josef Keller ins Verderben stürzt, wie bei Adam und Eva in der Bibel. In manchen Textstellen kann man zwischen den Zeilen sogar lesen, dass es auch um den Familienstand der handelnden Personen ging. Also eine verheiratete und damit sexuell erfahrene Frau und der ledige und ahnungslose Jüngling. Was natürlich in dem Fall richtiger Quatsch ist, denn Keller war ein Jahr älter als Christine Meder und, wie wir schon mehrfach gehört haben, sexuell wirklich mit allen Wassern gewaschen. Ich will mich selbst gar nicht abschließend festlegen und mir kein Urteil herausnehmen, wer jetzt wirklich sozusagen die Hauptschuld trägt. Ich wollte euch aber diese Perspektive der Zeitgenossen nicht ganz vorenthalten. Bei dem Flugblatt erkennt man auch ziemlich schnell, dass es mit heißer Nadel gestrickt wurde, denn es enthält Anspielungen auf eine bevorstehende Hinrichtung. Dazu sollte es in Wirklichkeit aber nicht kommen. Die Gnadenempfehlung der Geschworenen war schon ein ziemlich gutes Zeichen. Für die Monarchen war sie natürlich nicht bindend, aber in den allermeisten Fällen richteten die sich dann schon danach. Es kam jetzt noch dazu, dass Prinzregent Wilhelm der Todesstrafe sowieso eher skeptisch gegenüberstand und außerdem war er der Meinung, dass das Gnadenrecht eigentlich nur dem König zustehe, also seinem kranken Bruder. Und entsprechend weigerte er sich in den Jahren 1858 und 1859 einfach, Entscheidungen über Begnadigungen zu treffen, sodass diese Fälle einfach in der Schwebe blieben und die Betreffenden nicht hingerichtet wurden. Diese Haltung gab er zwar 1860, also im für uns entscheidenden Jahr, auf, als klar wurde, dass der Bruder nicht mehr gesund werden würde. Und trotzdem blieb Wilhelm bei der Vollstreckung der Todesstrafe sein ganzes Leben lang sehr zurückhaltend, auch später noch als in Anführungszeichen richtiger König und als Kaiser. Also alles in allem sehr gute Chancen für Keller und Meder, mit dem Leben davon zu kommen. Und tatsächlich, nachdem König Friedrich Wilhelm IV. 1861 gestorben war und Wilhelm den Thron bestieg, wurden zur Feier der Krönung zahlreiche Begnadigungen und Amnestien ausgesprochen und davon waren auch Josef Keller und Christine Meder betroffen, die beide zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe begnadigt wurden. Für Josef Keller bedeutete lebenslänglich wirklich lebenslänglich. Zu seinem Tod gibt es zwar ein bisschen abweichende Angaben in Zeitungen, aber ich habe die schlagende Dokumentation gefunden, nämlich eine Sterbeurkunde, die ich dafür sehr verlässlich halte. Und demnach starb er 1904 im Alter von 74 Jahren und nach 44 Haftjahren im Zuchthaus Ziegenhain. Ein Jahr später wurde Christine Meder aus dem Zuchthaus entlassen. Sie erreichte das stolze Alter von 90 Jahren und starb 1921 in Bonn. Und damit ist unsere heutige Folge zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr in 3 Wochen wieder reinhört. Dann geht es um die wechselvolle Lebensgeschichte eines Raubmörders und um seine Autobiografie. Und ganz zuletzt noch das herzliche Dankeschön an alle, die wieder mitgewirkt haben, dass Böses Blut überhaupt funktioniert. Vor allem ist es natürlich wie immer Jan Schellenberger und Katharina Merz. Ohne die geht hier so gut wie gar nichts. Außerdem aber auch noch ein ganz dickes Lob, weil wir hatten ja sehr viele Quellenzitate in dieser Folge. Und das Lob geht in diesem Fall an Elisabeth Fischer und an Claudio Gutek, die uns die Stimmen für diese Folge geliehen haben. Mir bleibt übrig, euch alles Gute zu wünschen. Macht's gut. Wir hören uns in 3 Wochen. Euer Jan Wiechert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wiechert und Jan Schellenberger Media GbR. Ganz zum Schluss noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mit dafür sorgen wollt, dass es weiterhin alle 3 Wochen eine neue Folge von Böses Blut gibt, könnt ihr das Projekt ganz einfach unterstützen. Bei Patreon gibt es 3 verschiedene Abo-Modelle für jeden Geschmack und Geldbeutel. Schon zum Preis von einer Tasse Kaffee bekommt ihr unsere Bonusfolgen mit Quellenlesungen, Interviews und Hintergründen. Ab der 2. Tasse hört ihr alle 9 Folgen 3 Tage früher und Werbeanzeigen verschwinden wie von Geisterhand. Natürlich auch die, die ihr gerade hört. Klickt also gerne auf den Link in den Shownotes und seht euch die Abo-Option auf Patreon an. Ende der Werbung.